Der Weg in die Molekularbiologie. Die Wortverbindung und damit die Konzeption einer Molekularbiologie gab es bereits zu Schrödingers Zeiten, und zwar schon seit 1938. In diesem Jahr hatte sich die amerikanische Rockefeller Stiftung für diesen Begriff als übergeordnete Bezeichnung des Forschungsprogramms entschieden, mit dem sie sowohl ein klares wissenschaftliches als auch ein deutliches politisches Ziel verfolgte. Und beide sind nach wie vor relevant für die moderne Zeit, die wir gerne als Postmoderne apostrophieren. Kümmern wir uns zuerst um die Wissenschaft. Die auf den ersten Blick wunderbare Grundidee der 30er Jahre bestand darin, der Biologie als Erforschung des Lebendigen denselben Schwung zu verleihen und dieselbe Tiefe zu ermöglichen wie der Physik. Tatsächlich forderten führende Atomphysiker wie Niels Bohr bereits kurz nach dem ersten Abschluss der Quantenmechanik vor allem die jüngeren Kollegen auf, so zügig wie möglich die Lektion der Atome für das Leben zu lernen. Das heißt konkret, Bohr schlug den Nachwuchsforschern vor, den Versuch zu unternehmen, im Rahmen einer neuen Biologie die Wechselwirkung von Licht und Leben so zu verstehen, wie die Wechselwirkung von Licht und Materie im Rahmen der neuen Physik verstanden worden war. Tatsächlich waren von Genetikern längst einige grundlegende Beobachtungen in diese Richtung gemacht worden, die nun auf ein wissenschaftliches Verständnis bzw. auf ihre physikalische Deutung warteten. Gemeint ist unter anderem die Entdeckung aus dem Jahre 1927, dass es möglich ist, mit Hilfe von Röntgenstrahlen, verstanden als einer sehr energiereichen Form von Licht, Variationen in Lebewesen hervorzurufen, die erstens äußerlich sichtbar werden und sich zweitens im Inneren von Generation zu Generation vererben. Änderungen dieser Art kannten die Genetiker als Mutationen, und sie spielten in der Geschichte ihrer Wissenschaft von Anfang an eine große Rolle. Mithilfe von Mutationen war es nämlich kurz nach 1900 gelungen, die Erforschung der Vererbung so darzustellen, dass sie fortan weitgehend verständlich und allgemein zugänglich wurde und sich darüber hinaus mit wissenschaftlicher Systematik erkunden ließ. Nun konnte innerhalb weniger Jahre eine Wissenschaft von der Vererbung entstehen, die sich 1906 den Namen gab, den sie heute noch hat, nämlich Genetik. Und bald bekamen auch die eigentlichen Objekte der forschenden Begierde, die Gene, ihre Namen. Und zwar rund 3 Jahre später. Das heute so weit verbreitete und gern benutzte Wort Gen verwenden Wissenschaftler seit dem frühen 20. Jahrhundert. Vorgeschlagen wurde es von einem dänischen Forscher namens Wilhelm Johansen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Er hielt es für angemessen, den Elementen der Vererbung, von denen als erster der in allen Schulbüchern und Lexika präsente Gregor Mendel 1865 gesprochen hatte, mit einem wissenschaftlich klingenden Namen zu belegen, also ein Wort zu benutzen, das einen griechischen Ursprung hatte. Mendel hatte die Erbelemente bei seinen Versuchen mit Erbsen entdeckt, die er in dem Klostergarten in Brünn durchführte, der ihm anvertraut war. Seine entscheidende Tat bestand darin, dass er einen Gedanken der zeitgenössischen Physik auf das Leben übertrug, und zwar den Gedanken, dass die beobachtbaren Eigenschaften von Substanzen, etwa die Temperatur von Wasser oder die Kristallstruktur von Kochsalz, auf die Atome und deren Wechselwirkung zurückgeführt werden konnten. Die Atome des Anorganischen wandelte Mendel in Elemente des Organischen um. Und im Anschluss an seine Versuche war er in der Lage, die sichtbaren Eigenschaften seiner Erbsen mit der lebendigen Wechselwirkung dieser unsichtbaren Elemente zu erklären. Da Mendel der Physiklehrer des Klosters werden sollte und also dieses Fach studiert hat, ließ sich konstatieren, dass der historische Schrödinger-Effekt schon ganz im Anfang der Genetik wirksam geworden ist, nämlich das Einschleusen physikalischer Überlegungen in die Biologie. Was Mendel entdeckt hat, lässt sich am deutlichsten durch den Satz ausdrücken: Vererbung hängt von partikulären Elementen ab, die sich wie Atome unerreichbar im Inneren der Körper befinden und unteilbar sind. Diese atomaren Elemente des Lebens nannte Johannsen 40 Jahre später Gene und er wählte dieses Wort, das im Griechischen werden und erzeugen meint, vor allem deshalb, weil es kurz und daher einfach anwendbar ist und sich gut kombinieren lässt. Johannsen konnte sich allerdings nicht vorstellen, dass es irgendwelche morphologischen Gebilde in den Zellen gab, die als Gene in Frage kamen und mit ihnen identifiziert werden konnten. Zu seiner Zeit kannte man zwar schon die Chromosomen, aber dafür hatte der Däne keinen Blick übrig. Für Johannsen stellten Gene eigenständige Buchungseinheiten dar, mit denen sich bilanzieren ließ, welche Eigenschaften von welchem Elternteil bei welchem Kind angekommen waren. Er wollte nicht mehr und nicht weniger. Johannsen überlegte, übrigens schon um 1910 herum, ob sich unterscheiden lässt, welchen Anteil die Gene und welchen Anteil die Umwelt am Erscheinungsbild eines Organismus haben. Und im Anschluss an seine Untersuchungen mit Bohnen stellte er, in Verbindung mit seiner guten Idee, eine bemerkenswerte Hypothese auf. Johannsen unterschied zunächst sorgfältig zwischen einem Durchschnittswert, etwa der Fruchtlänge, und Abweichungen davon. Und er konnte dann in einigen Versuchen belegen, dass die Gene den Mittelwert bestimmen, während die Umwelt die Variationen besorgt. Ein Gedanke, den man sich ruhig durch den Kopf gehen lassen soll. Johannsens Idee von körperlosen Genen konnte sich nicht lange halten. Spätestens 1927 wurde klar, dass Gene etwas sein mussten, das von Strahlen getroffen werden und deren Energie aufnehmen konnte, und damit öffnete sich erneut eine Tür für die Physiker, die Genetiker werden wollten. Die bereits erwähnten Experimente mit den mutationsmächtigen Röntgenstrahlen waren mit kleinen Fliegen gelungen, die auf den hübschen Namen Drosophila melanogaster hörten. Die Genetiker, die als erste die Liebhaberin des Taus in ihren Laboratorien untersuchten, schätzten ihren Modellorganismus nicht nur deshalb, weil er rasch zahlreiche Nachkommen produzierte, sondern weil sich unter ihnen stets viele Mutationen befanden. Immer wieder tauchten, spontan und ohne Mithilfe von außen, im Laboratorium zum Beispiel Fliegen mit weißen statt roten Augen auf. Immer wieder zeigten sich Exemplare mit verkürzten Flügeln, und ab und zu erschraken die Genetiker sogar vor Fliegen, bei denen statt Antennen Beine aus dem Kopf herauswuchsen. Dies war zwar schon wundersam genug, aber dann wurde zusätzlich entdeckt, dass es möglich ist, mit Hilfe von Röntgenstrahlen Einfluss auf das genetische Material einer Fliege zu nehmen und die Rate der spontan auftretenden Mutationen zu erhöhen. Damit ließen sich völlig neue Fragen stellen. Etwa die, wie die Lichtenergie mit dem genetischen Material in Wechselwirkung treten und in ihm Mutationen produzieren kann. Und was kann damit für den Mechanismus der Vererbung gelernt werden? Was lässt sich dabei für die Gene lernen, also die Elemente, die als Träger der Vererbung agierten? Die entdeckte Wechselwirkung zwischen Leben und Licht, zwischen Genen und Röntgenstrahlen, erlaubte, auf wunderbare und endgültige Weise zwei Wissenschaften zu verbinden, die zuerst offiziell nichts miteinander zu tun hatten und auch nichts miteinander zu tun haben wollten, die Genetik und die Physik. Die ersten Genetiker wie Johannsen hatten lange Zeit gehofft, ohne die Maßeinheiten der Physiker auskommen und eine eigene Bastion begründen zu können. Sie wollten das Gen als ihre ureigene Einheit sehen und mussten sich nun eines Besseren belehren lassen. Die Experimente zeigten mit aller Deutlichkeit, dass Gene ganz offenbar mit physikalischen Mitteln untersucht werden konnten und den Physikern zugänglich waren. Es kam nun darauf an, das entsprechende interdisziplinäre Vorgehen geeignet zu fördern. Und genau an dieser Stelle griff die Rockefeller Stiftung in das Geschehen ein. Die Manager der Stiftung planten dabei sehr früh, sehr hoch hinauszukommen. Sie hatten nämlich weniger die Fliegen und andere Kleinlebewesen im Auge, die sich leicht im Laboratorium halten ließen, Solche Arbeiten wurden vielmehr als die kurzfristig notwendigen ersten Schritte zu dem langfristigen Ziel betrachtet, das man »A New Science of Man« nannte, also eine neue Wissenschaft vom Menschen, die von heutigen Biologen im Rahmen des modernen Genomprojektes ebenfalls verfolgt wird. Die Genetik hat zwar mit Erbsen und Fliegen begonnen, aber ihre Betreiber waren mit den Gedanken schon früh auf dem Weg zum Menschen. Und inzwischen sind sie dort ganz konkret angekommen, wie das derzeit im Brennpunkt des Interesses stehende humane Genomprojekt schon vom Wort her deutlich macht. Allerdings definieren Genetiker unserer Zeit ihre Pläne nicht mehr so radikal, wie dies die wissenschaftlichen Experten der Rockefeller Stiftung in den 30er Jahren getan haben, als noch in den Köpfen entworfen wurde, was heute in den Laboratorien funktioniert. Sie stellten damals allen, die es lesen wollten, eine Sound and Extensive Genetik in Aussicht, mit deren Hilfe sie von einem Übermenschen und seiner Züchtung träumten. Sie schwärmten wörtlich und konkret von einer Wissenschaft, mit deren Hilfe »We can hope to breed in the future superior men«. Die Hoffnung ihrer verantwortlichen Wissenschaftspolitiker bestand darin, mit Hilfe des forschenden Verstandes genug Kenntnisse über die Natur des Menschen zu erlangen, um die gefährlichen und riskanten Aspekte seines Lebens unter rationale Kontrolle zu bringen und seine Sexualität auf die gleiche vernünftige Weise zu steuern. Man glaubte, alle Fragen, von der Aggression über die Ernährung bis zur Züchtung, einer wissenschaftlichen Lösung zuführen zu können. Ein Programm, das uns heute hoffentlich bestenfalls ein mildes Lächeln abringt, das aber in einer fortschrittsgläubigen Zeit massive Auswirkungen mit sich brachte. Mit diesen Hinweisen konnten wir den zweiten, den politisch-sozialen Blick auf die Förderung der Wissenschaft durch die Rockefeller Stiftung werfen. Er zeigt offenkundig nicht das gleiche wunderbare Bild wie der erste, bei dem nur die Wissenschaft selbst erscheint. Sie ist sehr erfolgreich gewesen, wobei das Geheimnis des Erfolges, den das Rockefeller-Programm feiern konnte, wahrscheinlich darin begründet liegt, dass die Manager trotz all ihrer außerwissenschaftlichen Ziele erstens den Forschern jede Freiheit nach innen gelassen und zweitens jedes ihrer Ergebnisse veröffentlicht und akzeptiert haben. Wissenschaft gelingt nur in Freiheit. Und genau dies zeigt auch der Erfolg des molekularbiologischen Programms der Rockefeller Stiftung. Mit ihm setzt sich eine neue Art der Biologie durch, deren zentraler Punkt verstanden sein muss und so formuliert werden kann. Jedes naturwissenschaftliche Verständnis des Lebendigen, alle Biowissenschaften, die ihren Anfang in den kommenden Jahren nehmen und sich bis heute entwickeln, beginnen in ihrer Argumentation von den Bausteinen des Lebens her, also von unten. Die moderne Biologie ist das Werk von Physikern und Chemikern, und sie denken vornehmlich an Moleküle und ihre Strukturen, beziehungsweise an Atome und ihre Energien. Die Argumentationsketten, die das Verständnis der Vorgänge in Zellen, Geweben und Organen erläutern sollen, orientieren sich stets an den isolierbaren Bestandteilen des Lebens, von denen aus sie versuchen, den Organismus in den Blick zu bekommen. Es bedarf gegenwärtig einer nicht unerheblichen Anstrengung, ihm wieder mehr Rechte zu geben und dem Organismus einen besseren Platz in der Biologie zuzuweisen. Vor allem viele Genetiker sehen ihn nur von unten an und denken, dass es allein die Gene sind, die ihren Träger ausmachen und formen. Kaum eine Wissenschaft untersucht die Möglichkeiten, die sich von oben zeigen, wenn der Organismus zu seinem Recht kommt und es nutzt. Wir behandeln Lebewesen als geschaffene Natur und wissen doch von uns selbst, dass wir auch als komplementäres Gegenstück auftreten, nämlich als schaffende Natur.